Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zu einem weiteren Abend in unserer Vortragsreihe Kraft und Macht der Worte über Rhetorik, über Sprache, Rhetorik und soziale Kompetenz. Mein Name ist Volker Friedrich, habe das Vergnügen, diese Reihe wie auch 12 zuvor für Sie zu organisieren und ein bisschen zu moderieren. Wir haben, glaube ich, jetzt so langsam die Halbzeit überschritten. Das geht immer ruckzuck. Wen haben wir heute zu Gast? Wir haben zu Gast Herrn Professor Dr. Klaus Wiegerling von der Technischen Universität Kaiserslautern. Was sollten Sie über unseren Referenten wissen? Diejenigen, die schon öfter mal in den Semestern da waren, kennen ihn aus, ich glaube, bestimmt bald schon 10 Vorträgen oder so, die hier stattgefunden haben, also einer der Stammgäste hier in unserem Programm. Herr Wiegerling hat studiert, und zwar Philosophie, Komparatistik und deutsche Volkskunde, wenn ich das richtig, ja, boah, gut gemerkt. Nach 10 Mal sollte man es auch können. Ja. Was sollten Sie sonst von ihm wissen? Er hat sich in Philosophie über Edmund Husserl promoviert und mit einer medienethischen Arbeit habilitiert, hat in Stuttgart lange Zeit an einem Sonderforschungsbereich mitgewirkt und leitend dort gearbeitet, hat neben seiner akademischen Laufbahn auch noch als Schriftsteller gewirkt, einige Buchpublikationen vorgelegt, sowohl natürlich, wie es sich für einen habilitierten Philosophen gehört, theoretischer Natur, aber eben auch literarischer, belletristischer Natur. Es gibt Bände mit Erzählungen und ganze Menge Sammelbände und dergleichen mehr. Also ein durchaus umfangreiches Werk. Und jemand, der so unterwegs ist, sollte wissen, wovon er redet, wenn er über die Rede redet. Und deshalb höre ich jetzt auf zu reden und Sie hören Herrn Wiegerling sicherlich gerne zu. Viel Vergnügen.
War nicht ganz. Ja, vielen Dank nochmal für die Einführung. Also ich hoffe, dass ich wirklich weiß, von was ich rede. Es ist nicht unbedingt mein spezielles Metier. Ich gehe davon aus, dass du auf dem Gebiet in der Tat etwas erfahrener bist, dass ich vielleicht hier und da noch ein paar Seitenpfade benennen kann und ein paar Ergänzungen sozusagen in die Diskussion einbringen darf. Gut, man wird sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Also ich habe heute einen Vortrag vorbereitet, den ich also nicht schriftlich konzipiert habe. Ich werde mich sozusagen den Folien entlang hangeln und Ihnen dabei hoffentlich einiges Interessantes sagen. Also fragen wir zunächst, warum wir überhaupt reden sollen. Also gerade in Zeiten, in denen ja offenkundig bestimmte Ressourcen knapp geworden sind, man verständigt sich mit einer SMS, man arbeitet mit Kürzeln. Die Verständigung ist in der Tat sehr knapp, sehr redundant, muss man auch sagen. Und natürlich hat auch die schriftliche Verständigung einige Vorteile, das muss man ja durchaus zugeben. Aber die Frage ist halt, ob die direkte, unmittelbare Rede, die in gewisser Weise auch durch eine gewisse leibliche Präsenz gekennzeichnet ist, ob die auch Vorzüge hat. Wir müssen fragen, worin diese Vorzüge liegen könnten und worin die Besonderheiten der Rede überhaupt bestehen. Also Sie werden sehen, ich habe dummerweise die wohl etwas rasch runtergeschrieben, da sind einige Fehler drin. Also ich hoffe, dass Sie mir die verzeihen. Gehen wir mal zu den Ursprüngen der Rede. In den frühen, insbesondere natürlich auch schriftlosen Kulturen, gab es natürlich auch schon die Rede, die sozusagen jenseits der alltäglichen Verständigung stattfand. Und diese Rede war natürlich nicht an Einzelne, sondern an Gruppen gerichtet. Und die Leute zu erreichen, bedeutete eben auch, dass gewisse körperliche Bedingungen erfüllt sein mussten. Man musste eine Stimme haben, die die nötige Lautstärke hat, die eine gewisse Distinktion hat, also eine bestimmte Unterscheidungskraft. Es waren auch bestimmte sozialpsychologische Bedingungen zu erfüllen. Das heißt, man konnte also eine Rede nicht in der gleichen Weise gestalten, wie man so eine alltägliche Anrede gestaltet. Also das heißt, der Stil musste sich etwas unterscheiden. Man wählt in aller Regel eine andere Rhythmik und vor allen Dingen die Emphase hat eine ganz andere Rolle gespielt, dass man also bestimmte Dinge herausgehoben hat, betont hat. Und natürlich war immer der Ort und die Zeit von zentraler Bedeutung. Das heißt, man spricht auch heute, dass man gelegentlich so dem Genius Loci seinen Tribut zollt, dass man also, wenn man hier in Konstanz redet, vielleicht irgendein Beispiel bringt vom Konstanzer Konzil oder so irgendwas. Also das war auch damals schon der Fall. Man hat nicht überall Reden gehalten. Und im Zentrum auch der frühen, wie soll ich sagen, Reden war natürlich die Priesterschaft. Also wenn man jetzt mal von den Heerführern, den Häuptlingen, den Königen, den Vorstehern einer Gemeinschaft in gewisser Weise mal absieht, hat hier natürlich die Priesterschaft eine ganz zentrale Rolle inne gehabt. Und sie hat natürlich, wenn sie geredet hat, auch immer eine Doppelfunktion wahrgenommen. Sie hat in gewisser Weise immer zwei Adressaten gehabt. Es war einmal die Gemeinschaft, die sich bei ihnen an einem bestimmten Ort, Kultstätte in aller Regel, getroffen hat. Und sie mussten natürlich auch die transzendenten Mächte ansprechen. Die mussten ja besänftigt werden, gewogen gemacht werden, beschworen werden. Und man sagt ja nicht umsonst, dass die religiöse Rede in gewisser Weise die Mutter aller Poesie ist. Es heißt also, es war von früh an, wenn öffentlich gesprochen wurde, auch eine besondere, wie soll ich sagen, Legitimationsgröße mit im Spiel. Und diese Legitimation zog man in gewisser Weise auch aus so einem Auftrag, den man quasi von der Transzendenz her empfangen hat. Das hieß also, man konnte nicht so reden, wie man jetzt beim Einkaufen auf dem Markt redet. Sehr wichtig war zum Beispiel im kultischen Bereich auch immer die Identifizierbarkeit von bestimmten formelhaften Sprechweisen. Schlichtweg auch deshalb, das dürfen Sie nie vergessen, weil viele Beschwörungen auch sehr erfolgreich waren. Also die Priesterschaft hat ja die Natur sehr genau beobachtet. Also so einen Regentanz konnte man nicht aufführen, wann man es will, sondern an ganz bestimmten Zeiten hat man schon geguckt. Und da war auch enorm erfolgreich ein Regentanz. Also man darf diese ganzen magischen Praktiken nicht einfach so, wie soll ich sagen, nicht ernst nehmen. Also die Dinge hat man sich gemerkt, eben weil sie sehr oft auch Erfolg brachten. Dann gab es noch ein anderes Moment, was auch eine gewisse Rolle gespielt hat. Das kann man heute zum Beispiel auch noch im katholischen Kultus insbesondere erfahren, dass bestimmte formelhaften Beschwörungen schlicht und ergreifend natürlich auch von der Gemeinde wiederholt werden sollten. Also wir denken da auch an Fürbitten, es gab also wie gesagt Wechselreden und all diese Dinge. Okay, gehen wir mal weiter, gehen wir mal jetzt ein Stück weit in die Geschichte der Rhetorik, also der Redekunst oder Redetechnik. Also Sie wissen ja, dass die Griechen zwischen Technik und Kunst keinen Unterschied gemacht haben. Also der Begriff Techne bedeutet beides. Es ist vielleicht für uns etwas befremdlich, aber hat gute Gründe, das sozusagen unter einem Begriff zu fassen. Und man behandelte die Rhetorik unter diesem Begriff der Rhetorik Techne. Und diese Technik war im klassischen Sinne nicht auf Erkenntnis gerichtet, sondern wurde in gewisser Weise auch von der Wissenschaft in Anspruch genommen, um etwas sprachlich an den Mann zu bringen. Mann und Frau ist da ein bisschen problematisch. In der Wissenschaft haben in aller Regel eben keine Frauen agiert, insofern man überhaupt von Wissenschaft in diesen frühen Phasen sprechen möchte. Aber es gab eben schon diese Unterscheidung von Doxa, Meinung auf der einen Seite, und Episteme, Wissenschaft, Kenntnis, Erkenntnis auf der anderen Seite. Und Doxa war immer eher etwas, verstehen Sie, das war so Meinung, das war ohne Wahrheitswert in gewisser Weise. Und die frühen großen Philosophen, insbesondere Platon, haben ja auch schon ausdrücklich Kritik geübt an der frühen, der sophistischen Rhetorik, auf die ich gleich noch näher eingehen möchte. Wie jede Technik war hier die Rhetorik natürlich am Einzelfall interessiert und weniger am Allgemeinen, am allgemein gültigen. Das heißt, wenn man sie jetzt in dieses Schema hier Doxa, Meinung, hier Episteme, wenn man sie da einordnen will, dann gehört sie zweifellos eher auf die Seite der Meinung, auf die Seite derer, die beispielsweise im politischen Diskurs ihre Meinung durchsetzen wollen, Leute beeinflussen möchten und weniger in das Feld der Wissenschaft, der Episteme. Aristoteles hat sie schon in einen Gegensatz zur Dialektik gebracht, bei der es in der Tat um eine unmittelbare Ansprache geht, so wie sie beispielsweise in den platonischen Dialogen auch dokumentiert ist. Also der Lehrmeister, in aller Regel ist das, was heißt in aller Regel, das ist bei Platon immer der Sokrates, der führt ein Gespräch über die Frage, was ist denn Liebe, was ist Tapferkeit, wie auch immer. Und der Gegenüber kann immer unmittelbar auch Gegenfragen stellen. Kann immer auch sagen, habe ich nicht verstanden, meinst du das so und so? Also es ist ein unmittelbarer Dialog. Und bei Platon insbesondere war das natürlich auch verbunden, diese Idee, mit einem philosophischen Eros. Das heißt, man versucht den anderen in gewisser Weise in diesem dialogischen Verfahren, in diesem dialektischen Verfahren zu höheren Einsichten zu bringen. Und das geht so weit, dass Platon beispielsweise gesagt hat, das, was Philosophie ist, ereignet sich nur in dieser Dialektik und nicht in der Form der Verschriftlichung. Also Platon hat ja schon Kritik geübt an der Verschriftlichung vom Philosophieren, weil er gesagt hat, ja, damit wird in gewisser Weise dieser lebendige Prozess des Miteinander-Philosophierens unterbrochen, man kann keine unmittelbare Rückfrage mehr stellen. Er hat gesagt, also Verschriftlichung ist eigentlich eine Sache für alte Männer, so hat er sich ausgedrückt, die kein gutes Gedächtnis haben, die nicht mehr gut zuhören können. Das ist eigentlich nichts für das, was ihn so an dem Philosophieren, an der Suche nach der Wahrheit reizt. Die Partner sind in gewisser Weise in der Dialektik gleichberechtigt. Die Ansprache ist, wie gesagt, unmittelbar. Und die Anwendungsgebiete, in denen nun die Rhetorik ihre besondere Funktion innehat, war natürlich in erster Linie das Gericht. Also es ging um Prozesse, musste seine Sache vertreten können, musste Einfluss nehmen können auf die Richter. Es war natürlich die Politik, die nicht zuletzt also im klassischen Griechenland natürlich auch auf der Agora stattfand, also dem Marktplatz. Und nicht zuletzt hat die Rhetorik auch eine Funktion, wenn Sie so wollen, in der Kunst. Man hat natürlich auch versucht, auf diesem Gebiet Einfluss zu nehmen auf die Leute, auch in Hinsicht auf die Beurteilung von bestimmten Stücken beispielsweise. Weil gerade in der griechischen Antike Stücke ja weit mehr waren wie Unterhaltung. Sie waren ein Stück weit auch Psychohygiene und sie waren vor allen Dingen auch eine Einführung in die eigenen Grundlagen der Gemeinschaft. Man hat also über Aeschylus, über Euripides, hat man in gewisser Weise auch die eigene Geschichte kennengelernt. Also im weitesten Sinne kann man da vielleicht sogar von einem historischen Auftrag, historisch-politischen Auftrag der Schriftstellerei sprechen. Gehen wir mal weiter. Kommen wir zur Sophistik. Ich habe das eben schon gesagt. Die Sophistik hat in gewisser Weise auch diesen berühmten Homo Mensura-Satz in das abendländische Denken eingeführt. Also die Idee, dass der Mensch das Maß aller Dinge ist, auch in dem, was er vertritt. Das heißt natürlich auch, Sie müssen immer bedenken, die Sophisten waren natürlich öffentliche Lehrer, waren Rhetoriklehrer, die sich auch haben bezahlen lassen. Und die haben den Leuten beigebracht, wie man seine Interessen optimal vor Gericht, in politischen Rängespielen oder überhaupt in der Politik vertreten kann und durchsetzen kann. Und die waren insofern natürlich ein Stück weit auch die Gegenpartei, in Anführungszeichen, zu Auffassungen, die insbesondere Sokrates und später, der ja selber nie irgendetwas schriftlich hinterlassen hat, und insbesondere Platon, die die Auffassung vertreten haben, dass ja die Rhetorik eher von Übel ist, weil sie ein Stück weit eben auch die Wahrheit verfälscht, die nach Meinung von Platon letztlich eben nicht in der Hand eines Menschen liegt, sondern sozusagen in einem Reich der Ideen. Die antike Rhetorik hat schon bestimmte Grundideen formuliert und hat schon die ganz klassischen Teile der Rhetorik schon benannt, also die Übernahme von Argumenten, die in den sogenannten Topoi, ich nenne mal nur das griechische Wort, weil es bis zum heutigen Tag etwas gebräuchlicher ist wie das Lateinische in dem Falle. Dann geht es um die Anordnung der Argumente. Wie gesagt, im Fokus, die Intention ist immer die optimale Wirksamkeit der ganzen Unternehmung. Also wie ich optimal meine Sache in gewisser Weise rüberbringe, wie ich die Leute möglichst affektiv auch in irgendeiner Weise reizen kann, wie ich in gewisser Weise sie zur Wallung bringen kann. Also all das waren Überlegungen, die auch schon diese frühen Rhetoriklehrer in den Fokus brachten. Und zuletzt geht es natürlich auch um die Ausführung, um die sprachliche Formulierung, um das, was man im Griechischen Lexis nannte. Also kurz und gut, es ging um die Verknüpfung von Affekterregungen, um eine sogenannte Figurenlehre, da hat der Sophist Gorgias einiges dazu gesagt, und es ging natürlich auch schon um eine Beweistechnik. Wie beweist man, dass man Recht hat? Und dazu hat zum Beispiel auch der Sophist Antiphon schon einiges gesagt. Und jetzt wieder die Nähe zur Doxa, zur Meinung. Man hat eine Beweisführung vorgenommen unter dem Gesichtspunkt der Wahrscheinlichkeit. Verstehen Sie, auch das war natürlich für Platon schon zu viel. Gottes Willen mit Wahrscheinlichkeit operieren. Die Wahrheit ist vollkommen oder sie ist nicht. Gibt keine Wahrheit nach Wahrscheinlichkeitskriterien. Also schon das war ein Angriff auf das, was an Platon unter Episteme so vorgeschwebt hat. Und das heißt, dass schon in der Blüte des griechischen Denkens, also so, wenn man die Blüte so mit Sokrates, Platon und Aristoteles ansetzt, schon da gab es die ersten Affekte und, wenn Sie so wollen, antirhetorischen Strömungen, die sich nebenbei erwähnt vor allen Dingen in der Neuzeit dann wieder fortgesetzt haben. Aber zunächst mal war das etwas anders. Nun hat man zunächst mal zur Kenntnis nehmen müssen, dass die Rhetorik wertneutral ist. Wie gesagt, Aristoteles hat schon gesagt, also die Wissenschaft nimmt sie als Mittel in gewisser Weise, aber man kann die natürlich für einen guten Zweck und für einen schlechten Zweck gebrauchen. Immerhin, also Platon zum Beispiel, hat die Rhetorik ja nicht rundum abgelehnt. Er hat gesagt, ja gut, wir nutzen die Technik der Rhetorik, um die Seelen lenken zu können, also die Seelen in gewisser Weise zu höheren Einsichten bringen zu können. Also in seinem Dialog Phaidros hat er das zum Beispiel zum Ausdruck gebracht. Und bei Aristoteles haben wir jetzt natürlich schon die Erkenntnis, dass offenbar psychologische Elemente bei der Rede eine ganz zentrale Rolle spielen, insbesondere die Glaubwürdigkeit des Redners. Merken wir ja auch so im politischen Alltag, dass man also bestimmten Rednern einfach eine hohe Glaubwürdigkeit zubilligt, ob die zu Recht besteht oder nicht zu Recht besteht. Und damit haben Reden, die gelegentlich auch höchst misslungen sind, trotzdem eine enorme Wirkung. Gibt ja immer wieder auch in der Politik so Säulenheilige. Also ich denke jetzt gerade, ohne da jetzt irgendwie das politisch werden zu wollen, so Helmut Schmidt ist im Augenblick, egal was Helmut Schmidt sagt, oh, wunderbar, großartig, kann auch so widersprüchlich sein, man ist begeistert einfach, ist toll. Ne? So der alte Mann lässt sich jetzt im Rollstuhl und zack, und so, wo es lang geht, findet man super. Ne? Und es ist schon bei Aristoteles doch auch schon in den Fokus gekommen, dass man die Rhetorik doch wertorientiert anwenden sollte, vor allen Dingen in staatspolitischen Fragen. Also es war schon die erste Überlegung, sollte die Rhetorik nicht auch doch so an eine Moraldebatte angebunden werden. Es hat sich noch verstärkt, insbesondere in der Stoa, bei den Stoikern. Die haben das Reden dann auch mit einem moralischen Anspruch verbunden. Wohlgemerkt das erfolgreiche Reden. Also man ging davon aus, dass eine gute Rede, eine erfolgreiche Rede immer auch in irgendeiner Weise einem Ethos verpflichtet ist. Und wie gesagt, immer stärker sind es auch in der Folge Aspekte wie das Sachwissen des Redners und die moralische Integrität des Redners ins Spiel gebracht worden. Und nicht zuletzt, deswegen habe ich den auch hier noch mal kurz genannt, der Quintilian hat gesagt, dass die Rede eigentlich die zentrale Instanz ist für die Erziehung und Bildung. Es klingt jetzt so gewaltig, aber natürlich. Verstehen Sie, es gab ja keine Medien in dem Sinne. Ne? Man konnte auch nicht so viel aufschreiben, weil einfach schon das Papier sehr aufwendig war. Man musste sich vieles einfach merken können. Und jemand, der es verstanden, Rede gut aufzubauen, die entscheidenden Topoi, die entscheidenden Argumente mehrfach in unterschiedlicher Weise in einer merkbaren Art und Weise rüberzubringen, das war ein erfolgreicher Lehrer. Und er hat die Leute natürlich beeinflusst und geprägt. Und ich habe ihn jetzt auch nochmal den Fuller genannt, das ist keine große Persönlichkeit, aber vielleicht doch sehr interessant. Also im 17. Jahrhundert ist man dann schon so sehr stark gegen rhetorische Bestrebungen vorgegangen. Und dieser Fuller hat dann die Rhetorik als the mother of lies bezeichnet, also das, das Grundübel der Lüge, wohlgemerkt. Es ist natürlich auch aus einem bestimmten puritanischen Geist sozusagen entstanden. Gut, gehen wir mal weiter. Also gehen wir so ein Stück weit in die Geschichte der Rhetorik. Da sieht es nun so aus, dass große Rhetoriker wie Cicero und Augustinus war sozusagen ein Professor für Rhetorik, dürfen wir nicht vergessen, er war kein Philosoph, er war Rhetoriklehrer. Immerhin einer der großen Kirchenväter, der natürlich auch mit seinen Schriften einen großen Einfluss ausgeübt hat. Und all diese Leute haben jetzt dazu beigetragen, dass der Status der Rhetorik an Bedeutung enorm gewachsen hat. Und die Rhetorik hatte einen festen Platz im mittelalterlichen, wir würden vielleicht heute sagen, Studium Generale oder Studium Integrale, also den sogenannten Septem Artes Liberales, die bestanden aus Grammatik, Dialektik, Rhetorik, Arithmetik, Geometrie, Musik und Astronomie. Das war das, was man als gebildeter Mensch, der eine Universität besucht hatte, können musste. Das war eine Voraussetzung. Und innerhalb von diesen sieben Künsten gab es das sogenannte Trivium. Und das Trivium war in gewisser Weise auch auf die Sprachfähigkeit der Studenten gerichtet. Und das bestand aus dem Studium der Grammatik, aus der Kunst der Dialektik, also der Gesprächsführung und natürlich auch aus der Rhetorik. aus der Fähigkeit zu größeren Gruppen, unter Umständen Massen sprechen zu können. Also das heißt, die Rhetorik war ein fester Bestandteil, egal was man studiert hat. Gut, so viele Fächer gab es damals eigentlich nicht. Das war die Theologie, es war die Philosophie, es war die Medizin, es war die Jurisprudenz, na, das war es dann. Aber jeder musste in gewisser Weise mit diesen Dingen vertraut sein. Also jeder musste ein bisschen rechnen können, jeder musste ein bisschen reden können, der ein Studium vollbracht hat. Und es gab dann also unterschiedliche Wellen, auch was die Akzeptanz und die Rolle der Rhetorik anbetrifft. Ein gewisser Höhepunkt erreichte sie dann nochmal im 16. und 17. Jahrhundert. Denken Sie an Leute wie Erasmus von Rotterdam, also die großen Humanisten, die der Rhetorik schon nochmal eine wichtige Funktion zugebilligt haben. Und dann gab es nochmal Höhepunkte, beispielsweise Gian Battista Vico im 17. Jahrhundert. Der hat gesagt, na, die Rhetorik ist schon deshalb wichtig, weil sie anders wie das, was in der Wissenschaft geschieht, mehr Sinn für das bildliche Sprechen hat, mehr Sinn hat für den Gebrauch von Metaphern. Also der gute Rhetoriker kann in gewisser Weise seine Ideen deshalb so gut an den Mann bringen, weil er eben nicht nur nüchtern argumentiert, sondern ein Stück weit auch agitiert und in dem Sinne natürlich auch seine Kundschaft optimal erreicht. Also begeistert ganz einfach. Und erst sehr, sehr spät, im 19. Jahrhundert, hat die Rhetorik dann ihren festen universitären Platz verloren. Also es gab immer noch hier und da Rhetorik. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich studiert habe, haben zum Beispiel Germanistikstudenten alle noch einen Rhetorikkurs machen müssen. Heute ist das meines Wissens nicht mehr der Fall. Also würde mich jetzt wundern, aber damals war das noch so. Wobei damals der Rhetorikkurs auch eher etwas war, was einfach die Sprechtechnik betroffen hat. Aber immerhin, man hat auch mal so ein bisschen Rückblick auf die Antike gemacht und so Sachen, die sind dann vorgekommen. Und in der Tat, nachdem die Rhetorik dann endgültig verbannt worden ist, hat sie im 20. Jahrhundert dann wieder ein Stück weit eine Aktualität erlangt, die nicht zuletzt darin liegt, dass insbesondere die sogenannte Postmoderne in der Philosophie, aber auch in anderen Disziplinen, auch wieder die Bedeutung der Rhetorik, Fähigkeit, Menschen zu erreichen, zu beeinflussen, stärker betont hat. Und insbesondere auch, das dürfen wir nicht vergessen, die hermeneutische Tradition hat der Rhetorik wieder eine bedeutende Rolle zugebildet. Kommen wir mal zur Rhetorik als Disziplin. Ich habe Ihnen da mal eine klassische Liste mal aufgeschrieben, deren Bedeutung, denke ich, bis zum heutigen Tag nicht irgendwie eingebüßt hat. Also Sie können, wenn Sie eine Rede zu halten haben, immer noch nach diesem Muster vorgehen. Ich denke, sogar erfolgreich. Also das Ganze fängt an mit der Invention. Das heißt, Sie versuchen jetzt einfach mal den Stoff aufzufinden, den Stoff etwas zu strukturieren. Das geschieht, indem Sie Argumente, die den jeweiligen Personenkreis optimal erreichen, aufschreiben und dass Sie Argumente sozusagen zur Sache mal aufschreiben. Okay? Einfach mal Stoff, so Brainstorming würde man heute sagen, wir sammeln mal Stoff. Aber insofern schon strukturiert, mal gucken, vor welchem Publikum rede ich und mal gucken, was geht's denn. Ne? Können wir da irgendwie mal was aufschreiben, was könnte man da sagen, was optimal wirkt. Dann gibt es die sogenannte Disposition, also die Stoffgliederung, also wie bauen wir den Stoff auf, nach welchen Mustern. Und dann kommen wir jetzt eigentlich, das ist sozusagen noch die Vorarbeit. Ne? Da haben wir noch nicht an der Rede selber gefeilt, aber dann fangen wir an. Dann machen wir eine Einleitung, kann eine Frage sein, kann eine These sein. Und dann geht es in der Narratio um die parteiische Darlegung des Sachverhalts. Und in der Propositio wird dann meine Darlegung nochmal zusammengefasst und auf den Kern gebracht. Und dann, verstehen Sie, jetzt wird es natürlich fein, dann kommt die Probatio, Das heißt, man beweist jetzt, dass die eigenen Ausführungen die richtigen sind. Und nicht nur das tut man, man greift schon mögliche Einwände auf in der Refugatio und entkräftet die natürlich. Ne? Ah, der sagt das ist natürlich Unsinn aus dem Grund. Und zum Schluss, das ist die Peroratio, da merken Sie schon, dass die Psychologie so eine große Rolle spielt. Man wendet sich nochmal unmittelbar an die Zuhörer und sagt, aus diesen Gründen müssen Sie das und das tun und das sein lassen. Oh, und dann toben der Beifall oder eben auch nicht. Schauen wir uns weiter etwas um in der Rhetorik als Disziplin. Also es werden zunächst mal Figuren entwickelt, also Wortsatz- und Gedankenfiguren und sogenannte Tropen, also Wendungen entwickelt, wie die Metonomie, also die Fähigkeit, sozusagen Namen zu vertauschen, also das Papiertaschentuch kann auch als Tempo bezeichnet werden, obwohl es ein Firmennamen ist und dergleichen. Es geht um die Hyperbel, also bestimmte Übertreibung, ich war todmüde, so, also, und natürlich um die Metapher. Natürlich geht es immer um die Überzeugungskraft der Rede, das muss man nicht weiter ausführen, aber insbesondere auch schon im Zeitalter des Humanismus, aber auch schon in der klassischen Latinität hat natürlich auch das ästhetische Wohlgefallen der Rede eine große Rolle gespielt beim Rezipienten, also der sogenannte Schmuck, der Ornatus. Und es gibt auch heute noch Kulturen, in denen es eine ganz wichtige Rolle spielt, wenn man, wie man redet, wenn man öffentlich redet. Zum Beispiel im arabischen Kulturraum. Also die poetische Sprache oder die Sprache hier am Pult muss sich also definitiv unterscheiden von dem, was sozusagen Volkssprache ist. Also wenn man gehört werden möchte und öffentlich redet, hat man also auch eine gewisse Form, die sich nicht zuletzt auch in der Art, wie man redet, artikuliert, zu achten. Sonst wird man überhaupt nicht ernst genommen und nicht wahrgenommen. Also sind viele Dinge, die uns dann manchmal etwas aggressiv erscheinen. Also wenn Sie so arabische Redner hören, ich habe das ja mal erfahren, weil ich mal ein Treffen von israelischen und palästinensischen Autoren mal organisiert habe. Und wir haben da alle Kopfhörer aufgehabt. Und wenn Sie dann neben einem Palästinenser reden, der redet immer laut. Und er sagt nur liebe Sachen. Ich umarme euch, Brüder und Schwestern. Ich liebe eure Kinder und Enkel. Aber der Klang ist etwas anders. Das ist so ein gewisses Kontrastprogramm. Also vieles, was bei uns dann zuweilen als aggressiv erscheint, hat damit überhaupt nichts zu tun. Sondern es ist eine ganz bestimmte Form, die man hier in gewisser Weise praktiziert. Okay, gehen wir mal weiter. Gehen wir mal zur Wirkung der Rede. Ich will Ihnen mal ein paar Unterschiede zwischen dem unmittelbar gesprochenen Wort und seiner Verschriftlichung mal nennen. Also das geschriebene Wort eröffnet natürlich einen offenen Interpretationsraum und ist in aller Regel nicht auf einen bestimmten Rezipientenkreis bezogen. Also sagt es mit aller Vorsicht, natürlich gibt es Schriften, die wenden sich nur an ein kleines Publikum. Aber das, was schon Platon in seiner Schriftkritik gesagt hat, trifft natürlich letztlich hier immer zu. Sie können keine unmittelbare Rückfrage stellen. Also der Autor, der lebt in Berlin und Sie leben in Konstanz. Also Sie können theoretisch anrufen, aber wer macht das schon? Also die unmittelbare Situation ist nicht da. Und das eröffnet natürlich auch eine Chance, aber verhindert natürlich auch in aller Regel eine unmittelbare Wirkung. Anders ist das beim gesprochenen Wort, also in gewisser Weise in Raum und Zeit sowas wie eine Individuierung erfährt. Also die Situation ist was ganz Besonderes, denke jetzt insbesondere auch an die politische Rede, weniger jetzt vielleicht an die akademische Rede, das ist ein Sonderfall. Aber die politische Rede, die entfaltet ihre Wirkung ja auch in bestimmten Situationen. Wenn es optimal abläuft, findet hier eine Vereindeutigung statt. Es wird auch deutlich, dass es um eine einmalige Angelegenheit geht. Denken Sie so an Ernst Reuter und die berühmte Berlin-Rede bei der Berlin-Blockade. Ihr Völker der Welt, schaut auf diese Stadt. Und so, das kann man ja auch in vielen Tondokumenten auch nochmal nachhören. Das hat schon Wirkung gehabt. Verstehen Sie? Oder Kennedys berühmtes Ich bin ein Berliner oder so. Verstehen Sie, das ist so dieser Moment, wo einfache Worte eine enorme Wirkung entfalten können. Und es gibt in der gelungenen Rede, muss man sagen, natürlich etwas, was Walter Benjamin mal als Aura bezeichnet hat. Der Begriff der Aura stammt nicht von Walter Benjamin, aber eine bestimmte Definition von Aura stammt von ihm, nämlich die Definition, dass Aura eine Ferne ist, die unabhängig ist von der Entfernung, die Sie zu einer Person haben. Sie können ihr direkt vor der Nase stehen und Sie können weit von ihr weg stehen. Sie entfaltet irgendeine Unnahbarkeit aus. Denke, dass es sowas gibt. Das heißt, dass also irgendein Ereignis unwiederholbar ist. Sie haben so das Gefühl, das ereignet sich jetzt und derjenige, der jetzt zu Ihnen spricht, der hat was an Glaubwürdigkeit, an Überzeugungskraft, was Sie in anderem Kontext nicht ersehen oder erkennen können. Gehen wir mal auf einige wichtige Elemente der Rede ein, was die Rede so vollkommen jetzt auch von, nicht vollkommen, aber doch in erheblichem Maße von Schriftformen unterscheidet, wiewohl man sagen muss, natürlich kann man in Schriftformen all diese Elemente auch in bestimmter Weise natürlich umformen. Aber ich denke dennoch, dass es da gewisse Unterschiede gibt. Es geht natürlich jetzt, das haben wir schon ausgeführt, um die unmittelbare Anrede einer Gruppe. Das heißt, es werden gruppenpsychologische Dispositionen, vor allen Dingen auch Erwartungshaltungen und möglicherweise auch affektive Zustände mit einbezogen. Denken Sie einfach mal an die Ansprache, die ein Fußballtrainer in der Kabine hält, nachdem die eigene Mannschaft mit 4-0 zurücklegt oder so. Sie sind dann schon irgendwie, da wird auf die Situation reagiert, da wird nicht gesprochen wie im universitären Bereich. Also das ist natürlich dann auch sagen wir, eine Form der Rede, die insbesondere natürlich auch auf Affekte setzt. Auch wenn die Rede jetzt natürlich an viele gerichtet ist, hängt die Wirkung letztlich immer davon ab, wie der Einzelne angesprochen wird, wie der Einzelne reagiert. Wobei natürlich der Mithörende immer eine wichtige Bedeutung hat. Also man hört in Gruppen in der Tat immer bestimmte Dinge anders, wie man die als Einzelne hört. Also in einer dialektischen Situation ist man sozusagen auch anders drauf. Verstehen Sie? Weil man dann unmittelbar auch immer als der, wie soll ich sagen, derjenige gefordert ist, der eine Rückfrage stellt, muss in der Rede natürlich, kann am Ende dann natürlich Fragen stellen, aber zunächst muss man sozusagen ein Diskurs angeboten werden. Also ein größer zusammenhängender Rahmen. Und dann kann man in gewisser Weise so die Zuhörerschaft ermuntern, auch Fragen zu stellen. Das ist so die Regel. Also das heißt, der Einzelne muss angesprochen werden. Es muss ein Stück weit die Einmaligkeit der Redesituation rüberkommen. Wie gesagt, die Aura des Redners muss in irgendeiner Weise erkennbar sein. Der große Redner packt nicht nur sein Publikum, sondern erreicht in der Tat auch eine Nachwirkung. Es gibt auch üble Nachwirkungen. Denken Sie so an die Reden von Goebbels, ne? So wollt ihr den totalen Krieg. Und verstehen Sie, die Leute waren natürlich auch aufgeputscht. Es war keineswegs nur eine Inszenierung. Da macht man sich, ist leider etwas einfach, wenn man glaubt, dass das immer nur Inszenierungen gewesen wären. Natürlich war da ein Publikum da, das natürlich schon eingestimmt waren, aber dieser Fanatismus, den muss man erst mal erzeugen. Sie dürfen das auch nicht unterschätzen. Ich habe da mal eine sehr interessante Dokumentation gesehen. Also man stellt da immer wieder die Frage, wieso konnte ein Mann wie Adolf Hitler so eine Wirkung erzielen? Und Sie müssen natürlich ein Stück weit auch Hintergründe erkennen. Also der hat zum Beispiel, da war er noch nicht an der Macht, hat er in einem Fotostudio vor Spiegeln trainiert, geübt. Und er hat natürlich in einer Art und Weise geübt und trainiert, wie das in der Zeit des Expressionismus gang und gäbe war, wie ein Schauspieler natürlich, also so der Gestus, die Haltung, das hat eine große Rolle gespielt. Und es war ein hochtrainierter Mann in dieser Beziehung. Also die Gesten und all diese Dinge haben eine große Rolle gespielt. Wie gesagt, wenn ich das jetzt erwähne, dieser Gestus des Expressionismus, da spielt natürlich auch Mimik und Gestik eine ganz wichtige, ganz zentrale Rolle, auch bei der Vermittlung. Und es gibt natürlich, wenn Sie so wollen, auch Konterkarierung. Ne? Zum Beispiel, wenn man ironisch redet. Konterkarierung durch die Gestik, durch den Blick, durch das Verziehen von Mundwinkel und wie auch immer. Man kann da allerlei machen. Und es gab große Meister der Rede, die haben das in der Tat auch bis zur Perfektion betrieben. Einer dieser Meister, davon wird immer wieder berichtet, und es gibt auch noch so ein paar alte Walzenaufnahmen von Karl Kraus. Karl Kraus war so jemand. Ich weiß nicht, ob Sie von ihm schon mal irgendwas gehört haben. Es war so ein Mann, der konnte jemanden mit zwei Zitaten vernichten. Er hat nichts gesagt, hat die einfach zitiert, dann waren sie tot. Also das war, ist schon sehr ungewöhnlich. Für uns etwas fremd, weil das so eine scharfe Stimme ist. Ich habe immer früher gedacht, das ist so dieser preußische Ton, aber jetzt war Krauser kein Preußer, er war ein Wiener. Aber der war genauso scharf. Also man kann es nicht einfach so jetzt auf Preußen zurückführen. Gut. Eine zentrale Rolle spielt ohne Frage die leibliche Präsenz. Das heißt, der Redner und die Rede kann in gewisser Weise von der leiblichen Präsenz des Redners nicht abgezogen werden. Das unmittelbare Wort ist natürlich leiblich gestützt. Und ich habe eben von Zitaten gesprochen, die können natürlich in der Rede auch in besonderer Weise dem Redner zugesprochen werden. Das ist etwas anders wie im schriftlichen Diskurs, da wird es gekennzeichnet. Also wenn man nicht bei Gutenbergs in die Schule gegangen ist, dann wird sowas gekennzeichnet. Da liest man das etwas anders. Aber in der direkten Rede gibt es da eine besondere Art von Zuschreibung. Dem ist mal der Jenninger zum Opfer gefallen. Der Jenninger hat mal eine ganz berühmte Rede, die Jüngeren können sich, der war Bundestagspräsident. Der hat mal zur Reichsburg-Kronach, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, eine Rede gehalten. Und wenn Sie die gelesen haben, da waren die Anführungszeichen erkennbar. Das hat er nicht geschafft in der Rede, das so rüberzubringen. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel der damalige Vorsitzende der jüdischen Gemeinden in Deutschland während der Rede den Saal verlassen hat. War ein Riesenskandal, daraufhin ist der Jenninger dann auch zurückgetreten. Ja gut, er hat vergessen, also die Anführungszeichen mitzusprechen. Ich will es jetzt nicht verharmlosen, da gab es noch ein paar andere Sünden und Mängel, aber es war keineswegs bösartig, was er getan hat, aber es war dumm. In der Politik ist das halt das Todesurteil. Nun gut. In schriftlichen Texten ist es nun natürlich so, dass der Autor zuweilen völlig aus dem Blick des Rezipienten verschwindet. Das heißt, ein Autor kann sich komplett zum Verschwinden bringen. Und es gibt jetzt interessanterweise wieder neue Formen, die eine gewisse Renaissance erleben, zum Beispiel das Hörbuch. Und da haben wir so etwas Zwittriges. Ne? Also da ist natürlich niemand leiblich präsent, aber die Stimme verweist natürlich auf eine bestimmte Präsenz. Und der gute Vorleser ist natürlich so etwas wie der Musiker, der entsprechend eine Festlegung des Textes vornimmt. Also ich habe mal in einem Kabarett mal was sehr Interessantes erlebt, hat ein Kabarettist Folgendes gemacht, er hat Texte von sehr ernsten Autoren wie Franz Kafka gelesen, in einer Art und Weise, dass alles vor Lachen von den Tischen gefallen ist. Und dann hat er so Humoresken gelesen von Kästner und anderen. Die Leute waren todernst da gesessen. Da haben sie gesehen, also welche Wirkung einfach Emphase, Untertreibung, ein merkwürdiges Sprechen haben kann. Und die Leute waren jetzt nicht alle blöd, aber das ist sehr geschickt gemacht. Hat auch geschickt die Texte ausgewählt. Das muss man euch auch sagen, ne, warum sowas funktionieren kann. Okay, gehen wir mal weiter zum Thema Vereindeutigung. Also eine Vereindeutigung des Wortes findet schon dadurch statt, dass man also bestimmte Dinge betont, bestimmte Dinge mehrfach erwähnt. Und natürlich hat der verfließende Text, die ephemere Gestalt der gesprochenen Rede, auch Nachteile. Man kann sehr schwer beim einzelnen Wort verweilen, kann nicht immer sagen, können Sie das nochmal sagen, sagt man vielleicht einmal, aber sonst kommt sagen wir, der Diskurs nicht zustande. Man traut sich nicht, das oft zu sagen. Und man muss sich ein Stück weit der Führung des Redners unterwerfen. Das ist ein gewisser Zwang, der hier auch ausgeübt wird. Wie gesagt, in der Dialektik ist der Zwang nicht so vorhanden. Da kann man jemandem unmittelbar in die Parade fahren. In der Rede ist es etwas schwieriger. Und da ereignet sich jetzt natürlich auch etwas, was hilfreich sein kann, aber was auch fatal sein kann. Ich kann jemanden natürlich auch durch meine Führung verführen, aber ich kann jemandem auch eben aus dem Text sozusagen die Zentren herausholen, das Entscheidende, die entscheidenden Betonungen vornehmen. Das heißt, also es mögen dann vielleicht Details der Rede auf der Strecke bleiben, aber in einer gelungenen Rede gehen Sie immer nach Hause und Sie ist was irgendwie zurückgeblieben. Irgendwas, was Sie halt schon richtig verstanden haben. Das heißt, der Redner pointiert und er versucht auch emotional in gewisser Weise bestimmte Betonungen vorzunehmen. Und das kann ihm natürlich nicht in der gleichen Weise bei der Schrift gelingen. Sie sind sicher alle schon mal zu Tränen gerührt worden oder waren aufgeregt bei Lektüre, das mag schon alles sein. Aber es ist in der Tat nochmal was ganz anderes, wie in der unmittelbaren Rede, denken wir jetzt mal an die Bergpredigt, ne? Wie die Bergpredigt gewirkt hat. Ne? Schwer vorzustellen, aber dann kommt jemand und sagt, selig die Armen im Geiste, was soll denn das? Das ist was anderes wie das, was man in Texten machen kann. Wobei dadurch der Text keineswegs jetzt an Wert verliert. Der Wert besteht in was anderem. Werden wir gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Eine ganz wichtige Rolle besteht eben im Ergreifen. In den klassischen Überlegungen zur religiösen Botschaft, in der sogenannten Angelologie, der Engel- und Bodenlehre spielen das Ergreifen, das Verzücken des Angesprochenen immer eine große Rolle. Denken Sie einfach an bestimmte religiöse Ansprachen. Ne? Maria, dem ist irgendwann mal ein Engel erschienen und gibt immer wieder die Fälle, die in den Heiligen Schriften genannt werden. Aber es war dann natürlich keine Rede, die an Massen gerichtet war, sondern es war eine einzelne Person, die in gewisser Weise herausgehoben worden ist. Das heißt, es findet eine Irritierung in gewisser Weise statt. Die Person, die in diesem religiösen Sinne ergriffen ist, die wird nach dem Ergreifen nicht mehr die gleiche sein wie vorher. Das heißt, hier gibt es eine bestimmte, eine besondere Form der Informierung. Also informare, wenn Sie das ganz wörtlich nehmen, heißt ja einprägen, ne, so wie eine Münze geprägt wird. Das ist informare. Man hat ja lange Zeit diesen Begriff der Information, wenn man ihn überhaupt gebraucht hat, im Prinzip ja in so einer Verwendung doch ein sehr moderner Begriff, taucht aber schon in etwas älteren Schriften, so im 18. Jahrhundert, meine ich, taucht das schon mal auf. Und dann hat man ihn verwendet im Sinne von gebildet. Also ein informierter Mensch ist ein gebildeter Mensch, ganz einfach, wenn er mal aufgetaucht ist. Okay, gehen wir mal weiter. Und jetzt spielt natürlich, ich habe das vorhin schon mal angedeutet, das Ergreifen des richtigen Augenblicks immer eine entscheidende Rolle. Also die Wirkung von der Rede wird optimal erhöht, wenn ich so den Zeitpunkt erwische, zum Beispiel gerade in der politischen Rede. Ne? Wann sage ich irgendetwas öffentlich? Ich habe eben die beiden Beispiele gebraucht von Reuter, dem ehemaligen Berliner Bürgermeister, oder John F. Kennedy, dass zu einer ganz bestimmten Zeit irgendwas gesagt wird, was eine enorme Bedeutung hat. Gab zum Beispiel auch dann, die Älteren erinnern sich vielleicht noch, mal einen Putschversuch in Spanien, wo Carlos beispielsweise eine sehr beeindruckende Rede gehalten hat. Also da wollten nochmal Leute, die Franco nahe standen, einfach nochmal einen Versuch unternehmen, die junge Demokratie zum Scheitern zu bringen. Und die haben ein Stück weit eigentlich noch auf Carlos gesetzt, ne? Den jetzigen König, und der hat damals noch eine sehr beeindruckende Rede gehalten, in der klar war, mit ihm wird es keinen Zurück mehr geben. Unter anderem war das ein Grund, warum diese Sache scheiterte. Also es heißt, die Rede ist an bestimmte Situationen gebunden. Das heißt, die gute Rede, der gute Redner verfügt auch ein Stück weit über Situationsklugheit. Wenn man jetzt in der Ethik wären, würde man von Phronesis reden. Das ist eigentlich Situationsklugheit. Ne? Dass man weiß, in welcher Situation man beispielsweise bestimmte Regeln nicht zu beachten hat. Das heißt nicht, dass die Regeln aufgehoben werden. Das heißt nur, dass es eine bestimmte Situation gibt, wo man die Regeln nicht anwenden kann. Aber sowas gibt es streng genommen auch in der Rede, in der gelungenen Rede. Natürlich, das muss ich Ihnen nicht sagen, habe ja eben auch schon Beispiele gebracht, können all diese Dinge auch zum Schlechten genutzt werden. Also wie gesagt, ich habe eben Goebbels erwähnt, habe Adolf Hitler erwähnt. Aber ich denke, dass das Verhältnis der Rede zum Kairos, zum geeigneten Augenblick, vielleicht auch der entscheidende Unterschied zum geschriebenen Wort sind. Das geschriebene Wort, ja, wie soll ich sagen, entörtlicht und entzeitlicht ein Stück. Also Sie können eine Schrift in aller Regel noch ein paar Tage später lesen. Sie können sie an einem anderen Ort lesen. Aber diese auratische Wirkung kann in aller Regel die Schrift nicht mehr entfalten. Auch wenn sie provozieren kann, auch klar, das ist alles zugestanden. Wie gesagt, die Bedeutung jetzt von heiligen Schriften zum Beispiel, über deren Prägekraft und Wirkung wir nicht streiten müssen, die liegen in meinen Augen einfach in anderen Dingen, dass sie natürlich, wie gesagt, beispielsweise auch einen Interpretationsraum eröffnen. Also viele Dinge sind natürlich auch von Vorteil bei der Schrift. Man ist sozusagen nicht gebunden an bestimmte Orte. Das heißt, die Schrift sprengt in gewisser Weise das Esoterische einer Situation. Verstehen Sie? Esoterisch jetzt in dem Sinne, Sie kriegen in den Raum maximal, sage ich jetzt einfach mal, 300 Leute rein. Mehr werden es nicht werden. 400, gut, okay. Aber da kriegen wir schon Atemnot. Ne? Das heißt, manche müssen draußen bleiben, die werden also die Erfahrung nicht machen können. Über die Schrift kann man ein Stück weit, zumindest die Argumentationsstruktur, die kann man noch rüberbringen. Jetzt gibt es natürlich auch sowas wie die Magie des Wortes, also so eine gewisse Verzückung, Verzauberung der Angesprochenen. Kann man immer wieder zum Beispiel auch in religiösen Kontexten erleben. Ich will das jetzt gar nicht so negativ bewerten, dass Leute so einfach gut draufkommen, wenn sie eine schöne Christmette erleben. Ne? Und eine gute Rede hören vom Pfarrer, das gibt es ja. Also gerade in religiösen und in mythischen Botschaften erleben wir das natürlich zuhauf. Und die Magie des Wortes liegt, das ist schon eine Art Zusammenfassung, einfach in der unmittelbaren Ansprache des Hörers, auch des Hörers in der Gruppe. Es liegt in der Aura des Redners, wie gesagt, es gibt mit Sicherheit Leute, die das sehr gut können, die auch in der richtigen Situation das Richtige sagen. Und es geht natürlich auch um die Erfassung des Kairos, des richtigen Augenblickes, dass man in einer bestimmten Situation etwas sagt, was sozusagen die Herzen der Menschen verändert. Also so komisch das klingt, ein Stück weit haben wir solche Erfahrungen zum Beispiel auch in der Musik gemacht. Also nenne Ihnen nur mal ein Beispiel, diese ja, schon sehr bekannte Politrock-Gruppe aus den 70er, 80er Jahren, Tonsteine Scherben, die haben bewirkt, dass die erste Hausbesetzung in Deutschland durchgeführt wird, nämlich das Bethanien-Krankenhaus in Berlin. Die haben ein Konzert gegeben, haben da Aufrufe erlassen, Wiederzung, macht kaputt, was euch kaputt macht und so. Und dann sind sie geschlossen vom Konzertsaal zum Bethanien-Krankenhaus gezogen und haben das Haus mal besetzt. Stand leer nebenbei, wenn das war kein Krankenhaus, das noch in Betrieb war. Okay, gehen wir mal weiter. komme langsam zum Ende. Rolle spielt natürlich immer auch das Schweigen und das Verschweigen, dass man also bestimmte Dinge nur andeutet, nur punktiert. Kann auch eine Form der Vernichtung sein. Ich denke da an eine Sendung von Harald Schmidt in der Woche, in der der Friedmann, Sie wissen ja, es gab ja mal so eine Friedmann-Affäre, Friedmann-Moderator, der immer sehr moralisch aufgetreten ist und dann erwischt ist, im Bordell und wie auch immer. Also, und der Harald Schmidt hat an dem ganzen Abend eigentlich nur über Friedmann gesprochen, ohne ihn ein einziges Mal beim Namen zu nennen. Also die ganzen Anspiel, jeder wusste, um was es geht, obwohl er nie direkt irgendwas gesagt hat. Und die Leute haben sich kaputt gelacht und wussten, von was er redet, ohne irgendeinen Namen genannt zu haben. Das Schweigen ist also ein ganz wesentliches Moment in der Rede. Und hier gleicht der Redner eigentlich ein Stück weit auch der Musiker, der natürlich durch die Interpretation, durch die Umsetzung, durch die Entscheidung für eine bestimmte Art von Betonung und Aufführung auch entscheidend das Werk mitprägt. Das heißt, die Stille kann natürlich auch ein dramaturgisches Moment sein und das Schweigen des Redners kann entsprechend auch die Aufmerksamkeit steigern und die Emotionalisierung auch der Zuhörerschaft. Wenn es wirklich gelungen ist, dann fügen, wie in diesem Falle, natürlich eine Sondersituation, dann fügen die Zuhörer selber in gewisser Weise die Ereignisse und Namen hinzu. Wie gesagt, in bestimmten Kontexten, wie gesagt, im Kabarett können wir das machen. Also die Meister können das. Die wissen alle, von was man redet, ohne in unmittelbarer Weise etwas beim Namen zu nennen. Also, wie gesagt, das Schweigen, aber auch das Verschweigen, sind zentrale Gestaltungsmittel der Rede und auch ganz wichtige Emotionalisierungsformen. Über das Überzeugen haben wir schon genügend ausgeführt. Ich denke, das muss ich jetzt nicht mehr lange ausführen. Ich will zum Abschluss noch zwei Folien kurz vorstellen, wo ich nochmal das Wesentliche zusammenfasse und nochmal einen kleinen Ausblick gebe. Lassen wir gerade noch diese Folie und dann werde ich das beenden. Also der Sinn der Rede liegt natürlich darin, in dem, was sie von allen anderen menschlichen Ausdrucksweisen unterscheidet, von diesen unmittelbaren Ansprechweisen in der Form der Dialektik, der unmittelbaren Ansprache. Und Hannah Arendt hat jetzt nochmal eine ganz zentrale Funktion auch der Rede gesehen, und zwar in der Definition des Menschen als Zoon Politikon. Ein Begriff von Aristoteles, Mensch als politisches Wesen. Und es war ja so, dass man im Mittelalter bei Thomas von Aquin das mit Animal Socialis übersetzt hat, also mit einem sozialen Wesen. Er sagt, nee, das war da nicht gemeint. Gemeint war, dass der Mensch in der Öffentlichkeit das Wort erheben kann, dass er in der Öffentlichkeit wirken kann, weil ein Sklave konnte das nicht. Nur der freie, der mitgestaltende, die Gemeinschaft mitgestaltende Mensch konnte in der Öffentlichkeit sein Wort erheben. Und das ist genau das, so Hannah Arendt, was das griechische Verständnis des Menschen ausgemacht hat. Das ist der letzte Punkt jetzt. Ich lese Ihnen einfach die beiden Schlusssätze vor. Ich denke, Sie sprechen für sich. Das gesprochene Wort vermag also etwas, was nur in begrenzter Weise dem vom situativen, von Raum und Zeit abgelösten verschriftlichen Wort zu gelingen vermag. Offenbar ist es durch nichts zu ersetzen, auch wenn die Rede niemals den Detailreichtum der verschriftlichen Sprache erlangen kann. Stattdessen vermag sie eine besondere Form der oratischen Unmittelbarkeit, der Anrede, Vereindeutigung, Überzeugung, ja, Magie zu leisten. Auch wenn wir längst in einem Zeitalter der Dominanz des konservierten Wortes und der medialen Unabhängigkeit von Raum und Zeit leben, auch wenn wir gewohnt sind, in medialen Scheinpräsenzen zu leben, so scheint die Sehnsucht nach unmittelbarer, leiblicher Präsenz, nach Einmaligkeit und auratische Erfahrung nicht nur ungebrochen, sondern unbrechbar zu sein. Also man fasst das heute natürlich ökonomisch auch unter dem Begriff des Events, aber ich denke natürlich, sind wir alle ein Stück weit auch lüstern, scharf auf Erfahrungen, die nicht einfach wiederholbar sind. Und ich denke, es macht ein Stück weit auch unser Leben aus, dass wir von solchen Erfahrungen affiziert werden. Vielen Dank.
Ja, wir danken Klaus Wegerling für diese Rundung um die Rhetorik. Schauen wir uns mal an, was vielleicht hängen geblieben ist oder nicht, oder verstanden worden ist oder nicht, oder gefragt werden will oder nicht. Ob Sie uns was verschweigen wollen von dem, was bei Ihnen angekommen ist, oder ob Sie darüber reden mögen. Hat schon jemand von Ihnen etwas, was er anmerken möchte?
Ja, bitte.
Ja. Der Unterschied zwischen der freigehaltenen Rede und der abgelesenen Rede.
Okay, gut, nee, kann man auf antworten. Also es ist so, natürlich muss die abgelesene Rede gestaltet werden. Natürlich, verstehen Sie, jemand, der jetzt, Sie erleben es auch bei Autorenlesung. Ne? Es gibt Leute, die können das und es gibt Leute, die können das nicht. Nenne ich mal ein berühmtes Beispiel, der es nicht kann, das ist der Peter Handke, den können Sie nicht länger wie 3 Minuten zuhören. Aber es gibt Leute, die können das und die können das toll, ne? Die fesseln sich auch. Okay, also wie gesagt, gestaltet muss auch die verschriftlichte Form werden. Aber die freie Rede, es gibt ganz wenige Meister auf dem Gebiet, wobei auch die Meister nicht vom Himmel gefallen sind. Also ein sehr gutes Beispiel ist der Hans-Georg Gadamer. Der hat aber bis zum 60. Jahr keine freie Rede gehalten. Er hat alles Wort für Wort abgelesen und dann hat er es gekonnt. Das hat dann eine Weile gedauert. Und das hat dann schon beeindruckt. Er hat immer so mit Karteikarten gearbeitet, um Zitate also nicht zu verfälschen. Das hat er dann schon gemacht. Aber es ist dann schon beeindruckend. Das ist gar keine Frage. Also, aber Bedarf der langen Übung. Vor allen Dingen, verstehen Sie, wenn das immer wieder neue Themen sind. Jetzt kann man sagen, naja gut, gerade man hat nicht immer über neue Themen gesprochen, aber er hat eine ganze Palette drauf gehabt, das muss man schon gerechterweise sagen, aber das erfordert auch eben auch viel Übung und ein Stück weit auch Talent. Aber wie gesagt, bis zum 60. hat er geübt, aber er ist ja noch sehr alt geworden, also er ist ja über 100 Jahre alt geworden, also deswegen haben
wir... Wenn man mit 100 eine Rede halten hören, da hat man ihn eingeladen, über die Medien zu reden und er begann es damit, dass er sagte, was soll ich, alter Mann, denn von den Medien wissen? Und hat diese Rede dann in Stuttgart vor mehreren 100 Leuten gehalten, frei, 2 Stunden lang. Es war ungeheuer inspirierend und spannend und eloquent. Ja, aber der hatte ja auch genügend Zeit zu üben. Ja.
Also, was aber nicht heißt, dass Sie vor Ort sich mit dem ausklären,
oder? Jein, also... Kommt drauf an. Es gibt Leute, es ist manchmal erquicklich, jemanden dabei zuzuschauen, wie er denkt. Ja? Es gibt Leute, die das können, die ad hoc auch Gedanken entwickeln können. Bei Gadamer, Hans-Georg Gadamer, einer der renommiertesten deutschen Philosophen des 20. Jahrhunderts, genau 1900 geboren, der hat natürlich einen Vorteil gegenüber vielen anderen, die eine Rede zu halten haben. Er hat ungeheuer viele Anknüpfungspunkte, er hat Bezugspunkte, ja, und er kann sie vernetzen. Und in dem Moment können Sie eigentlich immer aus dem Vollen schöpfen.
Noch eine Ergänzung machen darf. Also ich habe gerade mal einen Meister, haben wir schon genannt, aber ich habe noch mal einen Meister erlebt, einen jungen Meister, mich sehr beeindruckt, ist der Nida Rümeli. Der war ja mal Kulturstaatsminister. Und ich habe den bei einer Rede gehört, bei einer Öffnungsrede in Frankfurt von der AIDS-Tagung. Und Sie haben gemerkt, er hat gemerkt, aha, das ist ja kein rein akademisches Publikum. Und da hat er sein Manuskript, ich habe das auch gesehen, weil ich relativ weit vorne saß, Das hat er dann zum Teil zur Seite gelegt. Und ich muss dennoch sagen, er hat die Rede war mit Sicherheit etwas runtergebrochen auf das nicht, zum erheblichen Teil nicht akademische Publikum. Aber es war nie platt, was er gesagt hat. Das muss man wirklich sagen. Und das hat mich schon beeindruckt. Also der konnte so aus dem Stegreif, der hat erkannt, mein Gott, das sind dann doch 400, 500 Leute und das sind ja auch Gesichter, die kennt man aus ganz anderen Kontexten. Journalisten und so. Da hat man gespürt, er fährt runter, ganz spontan. Das haben sie auch in Beispielen gespürt, in Erläuterungen. Und das hat mich dann schon beeindruckt. Und der Hans-Georg Gadamer, dass der in der Tat auch wirklich auf Situationen eingehen konnte, habe ich mal erlebt. Und zwar hat er in Münster, da gab es gibt's noch so Lyrikertage. Und da hat er mal eine Eröffnungsrede gehalten über den Ernst Meister, den Lyriker Ernst Meister. Und da haben sie dann schon gespürt, der Weiß ist in Münster, und da war der auch schon weit über 90. Der hat dann auch so ein paar Bezüge zur Stadt, zur Region hergestellt. Also, verstehen Sie, und wenn er das nur, sagen wir mal, auf der Fahrt hierher im Zug sich überlegt hat, aber er wusste schon, wo er spricht und zu wem er spricht. Ne? Ich denke, so ein paar Talente gibt es da schon. Wohlgemerkt, also ich gebe gerne zu, im akademischen Kontext ist, ja, ich meine, das haben wir ja alle schon erlebt, will das auch gar nicht beschönigen, dass die Leute so mit Foliensatz A und Foliensatz B auf Tournee gehen. Es ist immer wieder enttäuschend, gerade bei bekannten Leuten. Ne? Wenn sie die so dreimal gehört haben, dann denken sie, mein Gott, das hat er doch vor 2 Jahren schon mal gesagt. Ne? Also gibt es so Leute, die gehen so extra hin, Floridi ist mir das mal so gegangen, ich denke, ach wunderbar, höre ich mal eine Floridi. Da habe ich gedacht, das hat er doch vor 4, 5 Jahren auch schon gesagt. Das ist einfach, der ist halt eingeladen worden, hat einen Haufen Geld gekriegt, dann fährt er wieder nach Hause. Also das ist oft sehr enttäuschend, aber da müssen wir jetzt so Leute dann ein Stück weit rausnehmen. Ich meine, Wiederholungen gibt es immer. Das ist, glaube ich, noch nicht das Problem. Aber selbst Wiederholungen können in Variation sehr interessant sein. Ne? Und ich denke, die guten Leute, die können das auch so rüberbringen.
Ich habe mal eine Lobrede gehört von Christian Ude, also dem Münchner Oberbürgermeister. Bin ich noch hier drauf? Ja. Da wurde ein Literaturpreis verliehen. Und die Stadt München war Gastgeber für diese Veranstaltung. Die Hauptrede hat Tilman Spengler, Schriftsteller, Sinologe, gehalten. Der hat sie abgelesen und der war sicher wahnsinnig gut vorbereitet und es war furchtbar langweilig, obwohl der eigentlich ziemlich pfiffig ist, aber wahrscheinlich hat er an dem Tag zu wenig getrunken, sage ich jetzt mal. Der Ude hielt eine halbstündige Rede. Die war schmissig, die war pfiffig, man war sehr gut informiert, die hatte Gehalt und sie war wirklich charmant und witzig. Und ich hatte dann hinterher durch Zufall sein Redemanuskript gesehen. Darauf stand der Name der Preisträgerin, dann stand Preis und Sponsor. Und das war's. Und bei dem weiß ich, dass er das immer so macht. Also es gibt Leute, die haben das drauf. Man muss allerdings auch sagen, der macht ja den ganzen Tag nichts anderes. Ja? Stammt er schon aus einem Milieu, in dem das Reden sicherlich eine große Rolle gespielt hat. Er hat mal erzählt, dass er immer, wenn er zu Hause baden wollte, erstmal die Badewanne leerräumen musste, weil die voller Bücher war. Sein Vater war Literaturkritiker. Und also da spielte das Wort offenbar schon eine ziemlich große Rolle. Und er selbst war Literaturredakteur gewesen bei der Süddeutschen Zeitung, bevor er Oberbürgermeister von München wurde. Hatte viel Training. Also es gibt solche Leute, es ist auch ein bisschen eine Naturtalentsache natürlich auch, aber man kann es auch tatsächlich lernen und üben. Und das ist etwas, was zum Beispiel ein ganz kluger Gedanke war an dem Trivium seiner Zeit, dass man das in die universitäre Bildung mit aufgenommen hat, so etwas zu üben. Falls Sie übrigens mal so ein Zwischending hören wollen, ein Schriftsteller, der sozusagen unterwegs war wie die am Anfang, also wie die Rhapsoden, die Erzähler. Ja. Es gibt einen Schriftsteller, der heißt Michael Köhlmeier. Der kommt, glaube ich, eigentlich aus dem Allgäu, aber hat für den österreichischen Rundfunk eine Sendereihe gemacht, die es als Hörbuch gibt. Und da erzählt er Sagen des klassischen Altertums. Das sind mittlerweile 3 CD-Kassetten mit jeweils 5 CDs. Also er erzählt viel. Und wenn man weiß, das zu dekodieren, dann merkt man, er spricht frei. Er erzählt uns die komplette Sagenwelt der Antike frei. Und das ist hoch eindrucksvoll. Das entwickelt eine Intensität, die sehr, sehr spannend ist. Und das hat eine Unmittelbarkeit, auch eine Langsamkeit, die deutlich anders ist, als wenn er ein Manuskript vorgetragen hätte. Macht großen Spaß. So. Diese Differenz zwischen Oralität und Literalität, zwischen Mündlichkeit und Schriftlichkeit, ist übrigens lange sehr verkannt worden. Das finde ich ganz, ganz witzig. Man hat in den 80er Jahren angefangen, das mal zu prüfen, die Vorurteile, die wir da hatten, wie mündliche Kulturen, also vor der Zeit der Schriftlichkeit, denn funktionierten. Und hat da an den paar wenigen Beispielen, die man noch so finden kann, Untersuchungen vorgenommen. Wir gehen ja davon aus, gingen bis dahin davon aus, dass bestimmte heilige, wichtige Texte von Generation zu Generation sehr genau und unverfälscht weitergegeben worden sind. Sie sollten übrigens wissen, dass der erste große Text der Literaturgeschichte, Homer, eigentlich ein mündlicher Text ist, der erst viel später verschriftlicht worden ist, der also von Rhapsode zu Rhapsode, von Erzähler zu Erzähler weitergegeben worden ist, bis er irgendwann dann mal von sicher mehreren Autoren verschriftlicht worden ist. Ja. Natürlich, für das Neue Testament sicher gilt das auch. Und man hat also dann untersucht, wie läuft denn solch eine Weitergabe? Und hat dann festgestellt, dass jede Kultur, in der mündliche Weitergabe von zentralem Wissen läuft, dass jede Kultur behauptet, das würde absolut wortgetreu und genau weitergegeben werden. Es gibt in der Tat auch bei den Rhapsoden so Memoriertechniken, die sich an bestimmten Rhythmen des Erzählens und so weiter orientieren. Der Witz ist aber, dass es nicht so ist. Es wird nicht genau weitergegeben, sondern es ist eine, heute würden wir sagen, Performance. Also, wenn der Medizinmann eines Stammes den heiligen Text verkündet, dann ist das immer eine Situation, in der er auf das Publikum reagiert. Wenn man, die Forscher, die das untersucht haben, haben dann Aufnahmen gemacht und die verglichen und festgestellt, im Kern ist die Geschichte zwar nach wie vor dieselbe, aber gestern hat er die ganz anders erzählt. Wenn man den Medizinmann damit konfrontiert, negiert er das total. Sagt, nein, das würde ich nie tun, das ist ein heiliger Text, ich gebe den immer exakt weiter und wieder. In der Tat ist es aber so, er reagiert auf sein Publikum. Er ist auch ein Theatermann, wenn man so will. Er nützt die Bühne, er inszeniert, er macht eine Darbietung, die muss eine Dramaturgie haben und die kann nicht jeden Tag identisch sein. Gehen Sie mal in ein gutes Theater und sehen Sie ein Stück diese Woche und dann nächste Woche und wieder. Sie werden wahrscheinlich erwarten, das lohnt sich nicht, weil das sieht ja immer gleich aus. Nee, das läuft nicht immer gleich ab. Da sind natürlich große, sehr ähnliche Teile, die gleich ablaufen, die sich gleichen. Ja, aber es sind nicht dieselben, es ist nicht identisch. Die Dramaturgie verändert sich, das Tempo verändert sich und so weiter. Also die Mündlichkeit hat immer auch dieses Originäre, dieses Einzigartige, was ja im Vortrag auch klar angesprochen wurde. Und das lässt sich nicht reproduzieren. Nun gut. Bitte.
Thank you.
Ist dein Mikro noch an? Ganz rüber, ja, genau. Ja.
Entschuldigung, aber also ich denke jetzt auch an Beerdigungen, wo eben auch einfache Menschen nochmal zum Ausdruck bringen möchten, es fehlt jetzt was in unserem Leben, der Verstorbene ist nicht mehr da. Und da erfährt man ja doch manchmal Erstaunliches. Und man reagiert auch, verstehen Sie, nicht nur auf das geschliffene Wort. Das ist, also gerade bei solchen Anlässen spüren Sie plötzlich, mein Gott, in dem Verein hat er offenbar wirklich Spuren hinterlassen. Also wenn jemand wie der sich vorne hinstellt und vor 100 Leuten spricht, und wir spricht, auch wenn es sehr einfache Worte sind, das wirken hinterlässt natürlich auch Spuren. Ich denke, das ist auch eine eigene Kunst. So gerade, verstehen Sie, mit Menschen, die einem relativ vertraut sind, auch bei Familienfeiern, was weiß ich nicht, Jubiläen, Geburtstage von reifen Menschen, wo man natürlich auch niemanden benachteiligen darf. Das ist auch eine Kunst, den richtigen Ton zu treffen, verstehen Sie? Also keine falschen Präferenzen vorzunehmen. Und es gibt Leute, die können das gut. Ja. Aber ich denke, es ist ein Bedürfnis, ja. Also Menschen ansprechen in bestimmten Situationen, klar.
Diese Redeanlässe, die wurden schon in der klassischen Rhetorik eingeteilt. Und mit der Einteilung kommen sie eigentlich heute noch ganz gut durch. Man unterschied zwischen der politischen Rede, man könnte auch die als Beratungsrede bezeichnen, der Gerichtsrede, die einen ganz speziellen Kontext hat, und die Festrede. Und das, was Sie gerade genannten, sind natürlich primär Festreden, die zu irgendwelchen Feierlichkeiten, ob erfreulich oder betrüblich, gehalten werden. Das Interessante ist, dass sozusagen das Ziel, Wirkung zu erzeugen, zwar an sich analysiert werden kann und man bewährte Verfahren entdecken kann, konkretisiert kann es aber immer nur in einer Situation werden und die muss immer geprüft werden. Und da muss man dann womöglich an mancher Stelle von Altbewährten sehr deutlich abweichen, weil das Publikum ein völlig anderes ist, weil die Situation etwas Neues erfordert und so weiter. Und das ist das Spannende, wenn man sich damit beschäftigt. Nun gut, haben Sie noch eine Frage oder Anmerkung? Dann wollen Sie uns das verschweigen. Der letzte Eintrag von Kurt Tucholskys Tagebuch, der sah so aus, steht: eine Treppe drüber. Und dann malt er eine Treppe. Und da steht hier Reden, da Schreiben, da steht Schweigen. Am nächsten Tag brachte er sich um. Vielleicht reden Sie ab und zu lieber. Schönen Abend, bis nächste Woche. Tschüss.